3FM.
Fußball ist, wenn 22 Menschen einem Ball hinterherlaufen und am Ende Deutschland gewinnt. So oder so ähnlich hat Gary Lineker diesen Sport beschrieben. Dabei ist Fußball viel mehr. Fußball verbindet Menschen rund um den Globus. Die gesellschaftliche und kosmopolitische Relevanz dieser Sportart ist immens. Und trotzdem gibt es heutzutage immer noch Ungleichheiten zwischen Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten in diesem Sport. In einigen Ländern ist es Frauen sogar aufgrund des patriarchalen Weltbildes unmöglich, Fußball in der Öffentlichkeit zu spielen. Discover Football ist eine Nichtregierungsorganisation aus Berlin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fußball als verbindendes Mittel für Frauen um die Welt zu zelebrieren und auf die Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Wie sie das bewerkstelligen und was Discover Football genau ist, hat mir Pia Mann erklärt.
Genau, also Discover Football ist eine NGO, also ein eingetragener Verein, eine Organisation hier ansässig in Berlin, die über Fußball für Frauen, LGBTIQ-Rechte sich einsetzt im Rahmen von internationalen Projekten. Wir glauben daran, dass es wichtig ist, halt Frauen Sternchen oder ja, Fußballspielerinnen, Trainerinnen, Funktionärinnen, also ich sag mal alle Frauen Sternchen im Fußball, also mit Frauen Sternchen meine ich alle Weiblichkeiten, also auch Trans- und Interpersonen inklusive, die zusammenzubringen, also eine Plattform dafür zu bieten, dass die sich austauschen über Probleme, aber auch über Lösungsansätze und genau, sich so eben selbst empowern können, die Verhältnisse im Fußball in ihren eigenen Ländern zu verändern, dafür zu kämpfen. Fußball ist ja nach wie vor ein sehr männlicher Bereich, in Deutschland auch in eigentlich vielen anderen Ländern. Das ist immer noch eine sehr große, ich sag mal, Männerdomäne. Ja, unsere Idee ist so ein bisschen, dass über den Fußball, wenn halt Frauen dort diese Geschlechterstereotype in Frage stellen, dass sie auch empowered werden können, Geschlechterstereotype in der Gesellschaft als Ganzes in Frage zu stellen, wo wir ja auch nach wie vor in sexistischen, transhomophoben Verhältnissen leben. Genau, das ist das, was wir machen. Wir haben außerdem aber auch einen eigenen Fußballverein, also viele von uns spielen auch selber Fußball, den DFC Kreuzberg, also den Discover Football Club Kreuzberg, der, wie der Name schon sagt, in Berlin-Kreuzberg ansässig ist. Da haben wir zwei Teams mittlerweile im Ligabetrieb im Berliner Fußballverband, also ein Elferinnen-Team, ein Siebenerinnen-Team und auch eine offene Trainingsgruppe. Wir sind ein selbstorganisierter, eben auch wieder Frauen-Sternchen-Verein. Wir glauben halt daran, dass es wichtig ist, eben solche Schutzräume für Frauen auch zu schaffen. Also, wie gesagt, Frauen beinhaltet dann halt auch immer Trans-Menschen. Also, kommen auch Trans-Männer zu uns, aber wir sind in erster Linie sozusagen ein Frauenzusammenhang. Aber alle Menschen, die sich unter dem Label wiederfinden können, sind herzlich eingeladen, an unseren Projekten und auch an unserem Fußballverein teilzunehmen. Unsere Projekte selber, gerade die eine Öffentlichkeit haben, zum Beispiel in der nächsten Woche startet unser Frauenfußball-Kulturfestival in Berlin-Kreuzberg. Genau, das ist für alle Menschen offen, also ich sag mal auch für CIS-Männer. Ab Dienstagabend, ab dem 30. Juli, wird im Willy-Kressmann-Stadion in Berlin-Kreuzberg ein Festival stattfinden. Wir nennen das, wie gesagt, Frauenfußball-Kulturfestival. Das ist eine Mischung aus einem klassischen Fußballturnier, 7 gegen 7, in gemischten Teams, also mit SpielerInnen aus vielen verschiedenen Ländern, also gerade aus 10 verschiedenen Ländern, mit internationalen TrainerInnen, mit internationalen SchiedsrichterInnen, genau, die eben, wie gesagt, in gemischten Teams ein Turnier ausspielen werden. Dazu wird es aber auch ein Kulturprogramm geben, in Form von Podiumsdiskussionen, in Form von Konzerten, in Form von Open-Air, Kino, das alles ist kostenfrei und wie gesagt, für alle Menschen offen. wir dulden natürlich eben keine, ja, keine sexistischen, homophoben, transphoben, rassistischen Verhaltensweisen, das ist klar. Aber ansonsten, wie gesagt, sind alle Menschen dort willkommen.
Wir gehen später nochmal ein bisschen genauer auf die Projekte ein. Davor ist auch nochmal interessant zu wissen, du hast ja gerade viel auch schon über Discover Football als Organisation erzählt. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, diese Organisation überhaupt ins Leben zu rufen, dass man mit Fußball Menschen verbinden kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist es so, dass wir dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Also die NGO oder beziehungsweise den eingetragenen Verein gibt es seit 2009. Es geht aber noch ein bisschen weiter zurück, und zwar auf das Jahr 2006. Da haben ein paar Leute von uns an dem ersten internationalen Spiel im Iran teilgenommen. Also eine Gruppe von Fußballerinnen aus Berlin ist in den Iran gereist und hat dort gegen das Nationalteam dort gespielt. Hört sich jetzt erstmal einfach an, war es aber gar nicht, weil im Iran haben Frauen eigentlich Stadionverbot. So, ne? Also da gibt es ja auch gerade große Diskussionen zu, gab es ja auch im Rahmen der WM jetzt in Frankreich. Eigentlich dürfen im Iran aufgrund sozusagen der strikten Geschlechtertrennung dürfen eigentlich Frauen nicht ins Stadion. Und es gibt eben ein Nationalteam im Iran, was aber eigentlich zu dem Zeitpunkt wenig internationale Spiele hatte. Und genau deswegen haben sich Spielerinnen hier aus Berlin überlegt, dass es super wäre, eben in den Iran zu reisen und eben dort das erste internationale Spiel seit der iranischen Revolution dort zu veranstalten. Darüber gibt es auch eine Doku, die heißt Football Undercover, die ist preisgekrönt durch, also ist bei der Berlinale gelaufen, hat dort auch den Teddy gewonnen. Genau. Und das war tatsächlich eben der ausschlaggebende Grund, dass sich ein paar von uns eben gedacht haben, Fußball ist einfach so viel mehr als Gewinnen und Verlieren. Mit Fußball kann man eben so viel auch an zwischenmenschlicher, interkultureller Verständigung herbeiführen, aber eben auch für Frauenrechte kämpfen, beziehungsweise auch für LGBTIQ-Rechte. Genau, und daraufhin wurde dann 2009 Discover Football als NGO gegründet.
Viele Leute sind ja schon durch diese NGO miteinander verbunden, viele Vereine um die Welt. Wie kommt da dieser Kontakt zustande? Ihr habt ja ein Netzwerk vieler Vereine um den gesamten Globus auf jedem Kontinent. Wie kommt da der Kontakt zustande? Geht ihr auf die Vereine zu oder fragen die Vereine bei euch an, ob sie Teil dieses Netzwerks sein könnten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich besteht dieses Netzwerk vor allem aus TeilnehmerInnen, mit denen wir in den letzten 10 Jahren eben Projekte zusammen gemacht haben. Aber mittlerweile kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, die uns über soziale Medien kennenlernen. Ich bin immer wieder überrascht, irgendwo hinzukommen, zum Beispiel jetzt kürzlich nach Frankreich. Da war ich in Lyon, waren wir bei der zum Ende sozusagen der WM dort, und dass dort Leute auf uns zukommen und sagen, ich habe von euch gehört, ich bin aus den USA oder so, und ich wollte schon immer jemanden von Discover Football kennenlernen, also wie es halt so ist mit den sozialen Medien. Aber es sind in erster Linie sind es eben TeilnehmerInnen, mit denen wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben. Die Kontakte haben ursprünglich auch viel über zum Beispiel Botschaften oder die Kulturinstitutionen, wie zum Beispiel die Stiftungen, ne, die deutschen Stiftungen im Ausland, Böll, Rosa Lux und so weiter und so, stattgefunden. Aber mittlerweile ist es eben auch ein Selbstläufer geworden. Ne? Wir haben ja auch schon Projekte im Ausland veranstaltet, wie zum Beispiel eben das Frauenfußball-Kulturfestival, was eben jetzt in Berlin wieder stattfindet, hat auch schon im Libanon 2015 stattgefunden, 2017 in Indien. Wir haben sind auch schon mehrmals auf Tour gegangen. Wir haben zum Beispiel im Rahmen von großen Männerfußballturnieren, also 2012 zum Beispiel, in Polen und der Ukraine haben wir ein Projekt gemacht. 2014 waren wir bei der Männer-WM in Brasilien, um dort eben auch Frauenfußball und Frauenrechte auch aufmerksam zu machen. Und ja, so haben uns natürlich auch Leute kennengelernt, und so ist im Laufe der jetzt 10 Jahre dieses Netzwerk ja schon auf eine ziemlich beachtliche Größe angewachsen.
Also habt ihr schon viel Aufmerksamkeit auf euch gelenkt durch diese Projekte? Die finden ja überall auf der Welt statt, mal in Indien, mal in komplett anderen Ländern. Gibt es da eine geografische Einschränkung, die ihr euch da selber setzt, oder würdet ihr mit euren Projekten die ganze Welt bespielen wollen?
Ja, tatsächlich, genau. Gehen wir grundsätzlich in alle Bereiche der Welt. Also ich meine, Fußball ist ja, sag mal, die Weltsportart und wird eigentlich fast überall gespielt, natürlich in unterschiedlichen Ausmaßen. Von daher, die Idee, der Name ist ja auch nicht umsonst gewählt, Discover Football. Also es geht schon auch darum, eben den Fußball in anderen Ländern, in anderen Regionen der Welt zu entdecken, dort eben Frauen zu treffen, sich mit denen auszutauschen und ja, dann immer wieder doch festzustellen, dass irgendwie natürlich trotz aller Unterschiede, die es gibt, die Probleme oftmals doch sehr ähnlich gelagert sind. Dass Frauen im Fußball eigentlich sehr ähnliche Erfahrungen, ähnliche Diskriminierungen erfahren, wie eben auch in Deutschland. Ne? Also auch hier ist es ja auch immer noch nicht normal, würde ich mal sagen, eben als Frau Fußball zu spielen oder andersherum. Die Tatsache, dass eigentlich immer noch von dem Fußball und dem Frauenfußball die Rede ist, spricht ja auch Bände. Ne? Also der normale Fußball, der halt eben männlich ist und natürlich irgendwie auch, so wie er dargestellt wird, immer heterosexuell und so weiter, das ist sozusagen der normale Fußball, das ist die Norm, an dem dann halt der Frauenfußball dann auch immer gemessen wird. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, das ist irgendwie der Fußball, der eben nicht so athletisch, nicht so schnell ist, nicht so interessant und so. Ne? Also das sind ja diese Stereotype, mit denen auch wir uns hier in Deutschland immer noch rumschlagen. Ne? Also auch wir machen in unserem Fußballverein eigentlich noch, fast wöchentlich, die Erfahrungen auf den Platz zu kommen und da sind irgendwelche Jungs, die nicht vom Feld runtergehen, weil sie halt sagen, ja, was wollt ihr denn hier, ihr spielt doch keinen richtigen Fußball und so weiter. Die Erfahrungen machen wir auch selber noch und die finden wir auch immer wieder in anderen Regionen der Welt halt wieder, ne? Also natürlich, wie gesagt, gibt es da Unterschiede, ob ich in Berlin-Kreuzberg auf dem Platz angepöbelt werde oder ob in Libyen irgendwelche Milizen mich bedrohen und ich um mein Leben fürchten muss, weil ich als Frau Fußball spiele, ganz klar. Aber trotzdem, wie gesagt, finden wir immer wieder diese verbindenden Erfahrungen, die wir halt nutzen, um uns gegenseitig zu empowern, ja.
Wenn ihr dann ein Event in Indien oder so veranstaltet, das ist ja ein massiver organisatorischer Aufwand. Wie viele Leute seid ihr im Kernteam bei Discover Football und wie laufen dann so Projektorganisationen ab von den Ausmaßen her?
Ja, also Discover Football funktioniert in erster Linie über ehrenamtliche Arbeit. Wir haben immer nur Projektmittel zur Verfügung. Wir haben es geschafft, in den 10 Jahren mindestens immer eine Bürostelle aufrechtzuerhalten. Das ist aber gar nicht so leicht, ne? Weil eben diese Projektmittel immer genau nicht für, ich sag mal, institutionelle Förderung vorgesehen sind, sondern eben nur für die Projekte. Wir sind eine Gruppe von im Kern ungefähr 10 bis 15, wie gesagt, in erster Linie ehrenamtlich tätigen Frauen, Sternchen, die größtenteils auch selber Fußball spielen. Und wie gesagt, unsere Geldgebenden sind recht unterschiedlich. Viele Gelder sind in den letzten Jahren vom Auswärtigen Amt und vom Bundesministerium des Inneren gekommen, was für Sport zuständig ist. Da haben wir sehr gute Kontakte und genau, sind auch irgendwie dankbar für die, wie gesagt, mittlerweile schon recht lange und gute Zusammenarbeit. Und das beschränkt uns oftmals auch auf bestimmte Regionen in der Welt. Also das Auswärtige Amt zum Beispiel finanziert Projekte nur mit Teilnehmenden oder in Regionen von sogenannten Development Aid Receiving Countries, ne? Also von Ländern, die halt von Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland profitieren. So. Genau. Und wie gesagt, ich mache das seit jetzt fast 9 Jahren oder so, eben ja ehrenamtlich neben meinem eigentlichen Beruf nebenher.
Bekommt ihr dann auch Unterstützung von Initiativen oder Organisationen in den Ländern, wo ihr diese Events veranstaltet? Und gab es auch mal so ein paar Situationen, wo ihr dachtet, oh je, dieses Event können wir jetzt nicht veranstalten, weil eben der Support im Land nicht da war?
wir suchen uns ja immer PartnerInnen vor Ort auch aus, ne? Und wir vertrauen dann eben auch oder sind eben auch darauf angewiesen, dass dann zum Teil Dinge vor Ort von den PartnerInnenorganisationen auch organisiert werden. Die haben natürlich dort die Kontakte und so weiter. Und das klappt mal besser, mal schlechter. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass mit eben so Frauenorganisationen zusammenzuarbeiten, mit NGOs eigentlich immer sehr gut klappt. Zum Teil aber mit Behörden vor Ort oder auch mit Fußballverbänden oder so, das ist dann schon immer ein bisschen schwieriger, weil man da nicht selten eben mit Männern zu tun hat. Und also ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich ein Problem ist, aber die sind dann oftmals auch so ein bisschen davon irritiert, dass da auf einmal eine Gruppe von eben nur Frauen vor ihnen steht und mit ihnen halt Dinge aushandelt. Also wir haben auch nicht selten schon die Frage gehört und so nach dem Motto, wo ist jetzt ihr Chef, ne, so. Also das ist nicht immer leicht. Aber wie gesagt, mit den Organisationen selber, mit den NGOs, die sich in dem Bereich, Empowerment-Arbeit über Fußball, Frauenrechtsarbeit über Fußball engagieren, ist eigentlich die Zusammenarbeit immer sehr gut.
Das nächste große Event findet dann ja wieder vor den eigenen Haustüren statt, wenn man so sagen darf. Im Oktober diesen Jahres gibt es eine Konferenz in Berlin mit dem Namen Sport Disrupted Sexuality Matters. Was war der Grund oder der Anlass, diese Konferenz jetzt in diesem Jahr zu initiieren?
Diese Konferenz findet am 30. und 31. Oktober in Berlin statt, der Heinrich-Böll-Stiftung, beziehungsweise am ersten Tag im Wolf-Kino in Berlin. Das ist der Auftakt. Es geht in dieser Konferenz, geht es um halt, ich sag mal, queere Identitäten im Sport und deren Einschränkungen. Die meisten unserer anderen Projekte haben ja eher einen Fokus auf, ich sag mal, Frauen, Sternchen, Mädchen im Sport. Und das ist, sag mal, unser erstes wirkliches queeres Projekt, also LSBTIQ-Projekt. Und es geht um genau diese Fragen, sexuelle Orientierung und vor allem auch Geschlechtsidentität im Sport im Allgemeinen. Also eben auch nicht nur im Fußball, sondern um diese sehr rigide Zweigeschlechtlichkeit in den meisten Sportarten, ne? Also die Männer oder die Frauen, was dann festgemacht wird anhand von Hormonen zum Beispiel, wie im Fall von Casa Semenya, ne? Also die ja dem Hyperandrogonismus sozusagen bezichtigt wird und deswegen in ihrer Kategorie, in der sie sehr erfolgreich war, zwischenzeitlich nicht mehr starten durfte. Genau solche Fragen wollen wir aufmachen. Ne? Also wie ist das eigentlich für eben zum Beispiel Transmenschen oder intergeschlechtliche Menschen im Fußball oder eben zum Beispiel auch Frauen, die eben natürlicherweise in Anführungsstrichen zu hohen Testosteronwert haben oder einen erhöhten oder eben nicht der Norm entsprechenden, wo zieht man da die Grenzen? Wen schließt das eben auch aus? Ne? Also es wird dann in dem Zusammenhang immer viel von fairem Wettbewerb geredet. Aber was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet das genau für diese Menschen, für die dieser Wettbewerb halt überhaupt nicht fair ist? Ne? Die halt gezwungen sind, zum Beispiel sich einer Hormonbehandlung zu unterziehen, wie zum Beispiel Casa Semenya oder Duty Chant, die das aber eben nicht gewählt haben, die in dem Sinne ja keine Transidentitäten haben wie andere Personen, die eben eine Hormonersatztherapie machen wollen, weil sie das eben als geschlechtsangleichende Maßnahme machen, aber eben diese SportlerInnen haben das so nicht gewählt und werden dazu gezwungen sozusagen, wenn sie weiter konkurrieren möchten. Oder ne, die Fragen, die denen gestellt werden, ne, sind sie denn jetzt eigentlich ein Mann oder eine Frau? Also das sind halt Dinge, die, da muss man sich mal mit beschäftigen. Ne? Also wen schließt das eigentlich eben ein und aus, dieser in Anführungsstrichen faire Wettbewerb und eben diese sehr rigide Zweigeschlechtigkeit? Und eben aber auch das Thema der Homosexualität im Sport wollen wir auch noch weiter beleuchten. Also natürlich ist in den letzten Jahren zum Beispiel irgendwie im Fußball da immer wieder mal drüber gesprochen worden. Und aber trotzdem ist es immer noch so, dass, ich nenne jetzt mal den Fußball, weil er eben, wie gesagt, immer noch so eine sehr heteronormative Domäne ist, dass es nach wie vor schwierig ist, sich als homosexueller Fußballer zu outen oder dass es auch nicht, also selbst wenn allen fußballspielenden Frauen erstmal per se unterstellt wird, dass sie lesbisch sind, weil sie ja nicht weiblich genug sind und eben nicht diesen Geschlechterstereotypen entsprechen, ist es trotzdem so, dass es im Nationalteam eben nicht für alle Spielerinnen möglich ist, sich offen zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen. Genau, all diese Dinge wollen wir in dieser Konferenz Sport Disrupted Sexuality Matters besprechen, laden dazu alle Beteiligten, ja, die daran interessiert sind, herzlich ein. Unsere Idee ist, dort ja, viele AkteurInnen, die in dem Zusammenhang tätig sind, zusammenzubringen. Also SportlerInnen, AktivistInnen, FunktionärInnen, AkademikerInnen, Menschen, die in irgendeiner Weise mit dem Sport zu tun haben, wollen wir dort zusammenbringen, um genau diese wichtigen Diskussionen zu führen und zu schauen, welche Alternativen es vielleicht auch gibt. Und was zum Beispiel auch der Profisport dort von dem Basissport, den Graswurzelorganisationen auch lernen kann.
Zum Schluss möchte ich dich nochmal fragen, einfach als Person, die sich jetzt schon länger mit diesem Thema beschäftigt. In diesem Jahr stand ja auch die Fußball-Frauen-WM auf dem Plan. Die hat ja so viel Aufmerksamkeit bekommen wie selten eine WM dieser Art in den vergangenen Jahren. Trotzdem, was würdest du sagen, wie viel hat sich in den letzten Jahren verbessert, was das Thema Gleichberechtigung angeht und wie viel Luft ist da definitiv noch nach oben in den nächsten Jahren?
Ja, natürlich hat sich einiges getan. Also ich meine, von 1970 in Deutschland zum Beispiel, als das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde, ich weiß nicht, wer das weiß, zwischen 1955 und 1970 war es verboten für Frauen, also organisiert Fußball zu spielen vom DFB, um sie vermeintlich zu schützen, weil ihre Körper nicht stark genug waren oder ihre Reproduktionsorgane geschützt werden mussten. Also all solche Dinge wurden angeführt, um halt dieses Fußballverbot in Deutschland vom DFB aus auszusprechen. Wie gesagt, 1970 wurde es aufgehoben. Und natürlich hat sich seitdem viel in Deutschland und auch international getan. Also diese Fußballverbote gab es übrigens in anderen Ländern wie England zum Beispiel eben auch. Genau, es hat sich viel getan seit der Zeit. Es gibt eine größere Akzeptanz mittlerweile für fußballspielende Frauen oder ich sage jetzt mal bewusst wieder Frauenfußball. Das habe ich ja gerade auch schon erwähnt, die Tatsache, dass wir immer noch reden müssen von Frauenfußball und Fußball, spricht für mich Bände. Ne? Also wir haben, ich habe so ein bisschen am Anfang des Jahres provokant immer mal wieder davon gesprochen, ja, dieses Jahr findet ja die WM statt und weiß ich nicht, ne, guckst du die Spiele und so weiter. Und dann kam nicht selten das, nee, die WM war doch erst letztes Jahr, die ist doch erst wieder in 4 Jahren. Ne? Genau, das spricht für mich eben noch Bände, weil wie gesagt, mit WM, mit Fußball-WM wird halt Männer-Fußball-WM gleichgesetzt. Soweit ich weiß, gab es dieses Jahr nur eine, zumindest im SeniorInnen-Bereich, eine WM, und also eine FIFA-WM, die in Frankreich stattgefunden hat. Warum müssen wir die Frauen-Fußball-WM nennen? Ne? Also die andere heißt ja auch nicht Männer-Fußball-WM. Und da steckt für mich schon ganz viel drin. Ne? Also wie gesagt, diese Normen, die halt im Fußball immer noch männlich, heterosexuell, cis-männlich ist, gegen die wir halt nach wie vor kämpfen, sag ich mal, ne? Oder unseren Platz dort behaupten wollen. Und was auch interessant ist, um den Frauenfußball populärer zu machen, wurde zum Beispiel von Seiten des DFB, wurde eine Marketingkampagne gefahren, die halt sehr eben auch auf Geschlechterstereotype abgezielt hat. Ne? Also wenn man mal die Bilder vergleicht von dem Nationalteam in den 80er Jahren und eben in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren, dann fällt da auf, dass auf einmal alle Spielerinnen lange Haare haben und irgendwie sehr eben diesen Schönheitsideal, diesem weiblichen Schönheitsideal entsprechen. Und ne, dass zum Beispiel der Slogan 2011 für die WM hier in Deutschland war, Fußball von seiner schönsten Seite. das möge man sich mal im Männerbereich vorstellen. Ne? Also es ist so ein bisschen zu beobachten gewesen, dass um den Frauenfußball in Anführungsstrichen attraktiver zu machen, zu so Strategien wie halt einer Hyperfeminisierung oder aber eben auch einer Heterosexualisierung gegriffen wurde, um halt eben, sag ich mal, für den wahrscheinlich immer noch sehr verbreiteten männlichen heterosexuellen Blick, ne, der im Fußball vorherrscht, den Frauenfußball attraktiver zu machen. Und das sind alles Dinge, die wir, mit denen wir so nicht d'accord gehen, ne? Also natürlich sollen sich alle Spielerinnen, die das wollen, schminken und lange Haare tragen und so weiter. Wenn das aber eben mit diesen Normen einhergeht, die die Menschen dann auch wieder ausschließt, dann wollen wir das nicht so. Also wie gesagt, wir wollen einen Fußball, der für alle Geschlechtsidentitäten ist oder im Bereich für Frauen eben auch für alle Art von Weiblichkeiten. Und wie gesagt, auch da Trans- und Intermenschen inklusive. Und von daher, ja, wie gesagt, gibt es da auf jeden Fall noch Luft nach oben und wir wollen da weiter für kämpfen, ja, diese Diskriminierung im Fußball abzubauen und Fußball zu einem Begegnungsort für alle Menschen zu machen und unabhängig von Geschlechtern, sexuellen Identitäten und natürlich auch Ethnizitäten und all diese anderen Dinge, die da noch zukommen.
Also ein sehr, sehr großes Thema, was auch in der Zukunft noch sehr viel Aufmerksamkeit bedarf und wo sehr viel noch angesprochen werden muss. Und dazu ist das Cover Football eben als NGO eine Organisation, die sich dieser Aufgabe widmet. Vielen Dank, Pia, für das Interview. Falls du noch was zu sagen hast an unsere Zuhörer, was dir persönlich noch ganz arg auf dem Herzen liegt, dann hast du jetzt nochmal die Chance dazu. Ich mache mein Mikrofon aus und dann gehören die letzten Sekunden dieses Interviews dir.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe es ja schon angekündigt. Ganz aktuell steht unser Frauen-Sternchen-Fußball-Kulturfestival vor der Tür. Also kommt vorbei ins Willy-Kressmann-Stadion in den Viktoria-Park in Berlin-Kreuzberg. Feiert mit uns sozusagen unser Fußballfestival, schaut, was wir machen, hört euch auch die Stimmen der internationalen SpielerInnen an, schaut euch die Filme an, die in dem Zusammenhang entstanden sind. Wie gesagt, wir sind immer an der Schnittstelle tätig von Fußball und ich sag mal Queer-Feminismus. Wir feiern aber auch, wie gesagt, diese Zusammenkünfte und ja, wir freuen uns auf alle Menschen, die vorbeikommen und mit uns zusammen feiern wollen. Wie gesagt, der Eintritt ist frei, kommt vorbei ab dem 30. Juli bis zum 4. August im Willy-Kressmann-Stadion in Berlin-Kreuzberg. Danke, tschüss! Free FM.